Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Alpeski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch diesmal wieder dabei der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße nach Rosenheim. Hallo Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle. Seit 8 Jahren sitze ich auf diesem Baum und noch nie habe ich jemanden im Steilhang so fahren sehen. Das waren die Worte des Schweizer Coaches über Marco Odermatt. Und Lukas, seit 7 Jahren sitze ich auf diesem Stuhl und habe noch nie jemanden so anmoderieren hören. Also eigentlich jede Woche dich, aber ich wollte schon mal hier den ersten Satz, der mir hängen geblieben ist von diesem Wochenende, droppen, weil das ist eine Aussage.
Das gefällt mir gut, weil du sprichst täglich ein Thema an, über das ich mit dir reden wollte. Also dieses Team Radio habe ich ja zuletzt kritisiert oder gesagt, dass ich mir schwer tue damit. Und ich bin natürlich einer, der sofort zurückrudert und eine Woche später das Gegenteil behauptet. Also da hat es mir jetzt sehr gut gefallen. Ja? Dieser Funkspruch, der ist sehr gut. Und ich glaube halt, es muss sich ein bisschen einspielen. Ja? Die müssen das halt, die müssen das auch noch besser sortieren, ja, die wirklich Guten rauspicken. Ich finde ja nach wie vor, dass da ein paar Übersetzungsfehler, glaube ich, vorkommen. Also ich spreche halt auch nicht so viele Sprachen. Ich kann nicht live das gegenchecken, ob das Italienische jetzt richtig aufs Englische Geschriebene übersetzt wurde und dann, da geht schon ein bisschen was verloren. Aber ein zweites Highlight im Team Radio, Tobias, vielleicht hast du es gesehen. Das war, glaube ich, in der Vorbereitung. Irgendein Norweger war es und es war kurz vor dem Start, vor dem Rennen. Und da ging es nochmal darum, also da in der Passage, das geht alles super. Hey, freuen wir uns auf das Rennen. Hey, Herr Norge. Und dann hörst du, wie einfach alle aus dem Team Norwegen nochmal Hey, Herr Norge reinschreiben. Also gehen wir. Und dann ist das einfach eine Liste von 7, 8 Mal Hey, Herr Norge gewesen. Das hätte ich gern gescreenshottet eigentlich. Nee. Hey, Herr Norge, Hey, Herr Norge, Hey, Herr Norge.
Habe ich nicht gesehen. Aber klingt witzig.
Ja. Das ist so wie das Win, 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 Bravo nach dem Brennsteiner Sieg. Ja. Na, aber war schon wieder, also ich habe schmunzeln müssen. Vielleicht sind sie ja lustiger, als ich ihnen zutraue, die da an den Reglern sitzen beim Team Radio. Ich finde noch immer, dass manchmal schwierig nachzuvollziehen ist, weil dann wird über Stellen geredet, die vor allem, wenn es am Anfang von einem Durchgang ist, die man noch gar nicht kennt und man weiß jetzt gar nicht, worum ist da gegangen. Und ich bin halt einer, ich will mich nicht dumm fühlen, wenn ich fernschaue, ja, wenn ich das Rennen anschaue. Ich will nicht da irgendwie in der Lage sein, mir zu denken, oh je, wo habe ich das jetzt, warum checke ich das jetzt nicht, worum es da geht. Aber vielleicht geht es da auch nur mir so. Ich möchte nicht sagen, dass ich das jetzt immer so haben will, dass man bei Rennen nicht genau sieht, wo das Ziel ist. Ja, das haben wir nämlich in Beaver Creek gesehen. Ich will auch nicht sagen, dass es super ist, wenn da keine Fans sitzen, da wo sie nämlich abschwingen. Aber was ich schon cool gefunden habe, ist, dass du so ein unmittelbares Feedback bei jedem hast, wie gerade der Lauf war. Und die einfach ein ungefiltertes, eine ungefilterte Bewertung des Laufs unmittelbar danach. Ich habe da leider noch den Marco Schwarz in den Ohren, weil der abgeschwungen ist, völlig perplex war, dass er so viel Zeit verloren hat im zweiten Durchgang im Riesenslalom. Und dann sagt er halt ein herzliches, was ist das für ein Schaß? und das war halt sehr gut zu erkennen und zu hören. Und es ging bei vielen so, dass das herzhaft ehrlich einfach war. Und wahrscheinlich wird das eh öfter so sein, dass die sowas sagen im Zielbereich, aber jetzt hat man es sehr gut gehört. Und ich frage mich, ob man da was rausholen kann. Ob man da irgendwie, ja, ich denke da halt an die Cable Guys, vielleicht kennst du die im Eishockey, da werden halt doch einzelne Spieler verkabelt. Das wird jetzt wahrscheinlich schwierig sein, die sind ja eh so hakelig alle Skifahrer, zu Recht wahrscheinlich. Dass man die jetzt verkabelt, glaube ich nicht, dass das gehen würde. Aber vielleicht doch irgendwie das zu schaffen, dass du da, ja, das, was sie unmittelbar danach sagen im Zielbereich, dass du das einfangst. Ich würde es, glaube ich, sehr feiern. Und irgendwie dann, stell dir vor, du hast dann noch so einen Zusammenschnitt Ja, von mir aus während dem Rennen oder nach dem Rennen noch, so wie das auch bei den Cable Guys im Eishockey. Ich hoffe, ihr kennt das auch da draußen. Ich glaube, das wäre eine gute Unterhaltung, aber vielleicht war das jetzt auch nur einmal so, weil es auch komische Rennen waren in Beaver Creek und ja, aber genau. Ja, reden wir gleich über die Rennen in Beaver Creek. Der Marco Odermatt, der hat mal wieder an diesem Wochenende ganz, ganz große Probleme gehabt mit dem Schnee in Colorado, ja, so wie er es auch immer sagt, und hat nur 2 von 3 Rennen gewonnen. Also er hat den Super-G gewonnen. Am Donnerstag war das schon und er hat dann auch den Riesenslalom am Sonntag gewonnen. Ja, da hat er sich schon strecken müssen, dass er Alex Wiener zerschlägt. Fangen wir vielleicht beim Super-G an. Marco Odermatt gewinnt vor Ryan Cochrane-Siegel und Adrian
Lukas, Lukas,
Smith-Hetzel, ja?
Lukas, du bist natürlich hyped und euphorisch wegen des Super-Gs, den
Ja.
Vincent Griechmeier gewonnen hat.
Ja.
Aber du hast dich, glaube ich, jetzt zweimal versprochen,
Ja.
er hat die Abfahrt gewonnen. Also
Genau, ja.
dein großen Super-G-Auftritt mit
Pass auf,
Rot-Weiß-Rot, den
ja.
haben wir danach noch.
Pass auf, zu meiner Verteidigung muss ich ja
Ja.
sagen, als der Super-G im Gang war, ja, habe ich ja beim Standard mich um viel Größeres kümmern dürfen. Ich war beim Live-Ticker von der FIFA-WM-Auslosung, ja. Und ich muss sagen, wenn man die FIFA, ein Event der FIFA gegenüberstellt zu einem Event der FIS, schaut die FIS verdammt gut aus, muss ich sagen. Wurscht, was da passiert. Also die FIS ist ja im Vergleich ja ein großartiger Verband, Sportfachverband. ja, das war eine
Das,
einzige
die,
Shitshow.
die, die Verteidigung ist akzeptiert und wollte hier aber reingehen, bevor da draußen alle denken so, hey, was ist denn jetzt mit beiden los? Also ja, gehen wir die Abfahrt, gehen wir Odermatt, machen wir weiter im Plan.
Ja, genau. Abfahrt am Donnerstag gewonnen. Auf verkürzter Strecke. Und zwar unten natürlich. Ja, also es gab das Problem des Schneemangels in Beaver Creek. Und zwar hat das die Probleme gemacht, dass man unten nicht mehr die Sicherheitszäune aufstellen hat können. Und dadurch hat man eben, ja, schon weiter oben abschwingen müssen, ein bisschen nach dem Golden Eagle Sprung. Und ja, ein bisschen unglücklich, weil da die Kamera auch relativ flach steht und die Ziellinie nicht zu sehen war. Du grinst schon so.
Ja, wie ist es dir denn gegangen? Ich habe es echt nicht in mein Hirn reingekriegt. Ich habe
Dass
mich
da.
bei jedem einzelnen Läufer bis zum Ende gewundert, warum ist das Rennen schon vorbei?
Ja.
Meine Synapsen waren nicht fähig, sich diese Konstellation zu merken. Und bei jedem habe ich gedacht, warum schwingt der denn schon ab? Das
Ja.
läuft doch noch. Also das war echt super ungewöhnlich. Mal was anderes, ja, aber nee, bitte nicht, bitte nichts, bitte vermeiden, wo es nur geht. Also, boah, nee, keine Ahnung, ich habe es nicht reingekriegt in meinen Kopf.
Klar, sie haben's das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Aber ja, ich finde ja wirklich, weil es ja nur ein paar Sekunden sind, die da gefehlt haben, ja. Aber wir haben das in den vergangenen Jahren gesehen, dass da durchaus noch wirklich große Zeitabstände in diesem letzten Sektor sind. Du hast dann noch einen Schnapper, der unscheinbar ausschaut, aber du musst da schon Richtung machen. Ich glaube, das ist ja eh der Harrier-Sprung, heißt das. Du hast dann natürlich den Zielsprung, aber das sind nur ein paar Fahrsekunden, aber da hat es wirklich noch große Verschiebungen im Klassement auch gegeben in den vergangenen Jahren. Deswegen war es natürlich schade. Gut, okay, ja, Schneemangel, sind wir froh, dass wir Rennen haben. Aber ja, es war ein bisschen bitter. Aber ja, worauf ich hinaus wollte eigentlich ursprünglich, dass der Marco Odermatt da, ja, ganz klar seine Rolle gefestigt hat als der absolute Top-Anwärter auf alles, was er irgendwie fährt in diesem Winter. Ja, man muss es ganz klar so sagen. Er hat jetzt diese Abfahrt von Beaver Creek gewonnen, die ihm noch gefehlt hat in seiner Vita. Ja, also jetzt kann er da auch einen Hackerl drunter setzen. Er ist ja irgendwie wirklich, es fühlt sich so an, als ob der auf der Jagd wäre nach, was habe ich jetzt eigentlich in meiner Liste noch nie gewonnen? Passt. Und genau die suche ich mal jetzt raus und genau die werde ich auf jeden Fall bald mal gewinnen. So fühlt sich das irgendwie für mich an. Und ja, dann auch im Riesenslalom. Ich meine, diese Leistung war auch wieder beeindruckend, hat natürlich den Grundstein gelegt mit dem ersten Durchgang, wo er sich einen mehr als komfortablen Vorsprung rausgeholt hat. Es war nicht so einfach, es war ja relativ knollig, es war neuer Schnee da dabei. Deswegen hat das auch nicht immer großartig ausgeschaut, was man da gesehen hat an den Leistungen. Alex Fienertz hat da echt grandiose Aufholjagd im zweiten Durchgang hingelegt und fährt zum ersten Mal aufs Podest im Riesenslalom. Ihm haben dann 23 Hundertstel gefehlt auf dem Sieg. Mich würde irgendwie noch deine Meinung zum Alex Fienertzer interessieren. Irgendwie ist das ja so ein... er hat ja für mich nach wie vor die Reputation, dass er mir es erstmal beweisen muss, weil er so ein wilder Kerl ist, auch irgendwie oft ausscheidet, oft wilde Dinge macht, oft dann ein Tor dabei hat, wo es ihn aushebelt, auch im Riesenslalom. Im Slalom gut und gerne schneller mal für einen Einfädler zu haben und so weiter. Was ist so deine Meinung oder deine Meinung, dein Image oder dein Bild, das du abgespeichert hast vom Alex Fienertzer?
Verstehe dein Bild. Das war auch so das, was so die letzten Jahre irgendwie transportiert wurde. Aber er gefällt mir in dieser Saison wirklich gut. Also alles, was ich gesehen habe, war irgendwie so ein klarer Step nach vorne, den wir von ihm gesehen haben. Mein Thema Slalom, über dieses Haifischbecken haben wir hier oft genug gesprochen. Aber auch da war er echt in vielen Zwischenzeiten gut dabei. Und deswegen ist dieser Step im Riesenslalom bemerkenswert, der wirklich gut ist. Also Platz 8 in Sölden, Platz 5 in Copper Mountain, Podium in Beaver Creek. Das heißt, auch er findet so langsam, okay, hier ist eine zweite Disziplin, in der ich total Potenzial habe. Und das kann dann natürlich abstrahlen auf den Slalom auch. Das heißt, dass du dir über sehr gute Ergebnisse im Riesenslalom, wie es jetzt der Fall ist, dir dann vielleicht auch die Sicherheit holst, die du dann im Slalom am Ende des Tages eventuell auch umsetzen kannst. Also das kann, den müssen wir uns schon angucken. Ja, es sind Olympische Spiele in Italien. Er scheint jetzt in eine Form zu kommen. Es ist noch 2 Monate bis in Bormio die Rennen gefahren werden, aber er hat sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Und wenn es mal läuft und wenn man auch diesen Ergebnisdruck so ein bisschen los wird, das heißt, ja, der kann es ja, eigentlich hat das drauf, gute Zwischenzeiten und so weiter, das garantiert dir im Slalom halt überhaupt nichts. Weil Slalom ist im Endeffekt, keine Ahnung, wie diese Tomatenschlacht in Spanien. Da laufen 30 Gestörte mit Tomaten rum und irgendeiner kriegt es halt ab. So. Und irgendeiner kommt am saubersten durch. Und eine Woche später machen die wieder Tomatenschlacht und du bist vorher mit einem weißen Hemd rausgegangen und dann bist du rot von oben bis unten. Also deswegen ist es, glaube ich, super, ein super Entwicklungsschritt, Ergebnisse zu erzielen im Riesenslalom, wo du nicht diese ganz krasse, heiße Konkurrenz hast wie im Slalom. Und das kann auf dem Slalom abfärben. Und dann kannst du ihn in beiden Disziplinen auf dem Zettel haben, weil er ist fit. Er kann extrem gut Skifahren. Das zeigt er uns in dieser Saison. Und das kann eine Dynamik annehmen, die auch im Hinblick auf Bormio interessant und spannend wird. Und für Ski Italien natürlich ein echter Hoffnungsträger ist. Gell?
Da war jetzt alles drin, was es braucht, glaube ich. Startnummer 19 hat der gehabt im Riesenslalom. Also der ist noch nicht mal da in den zwei Top-Gruppen dabei. Das hat er jetzt ein drittes Mal und beim dritten Mal am beeindruckendsten gezeigt, dass er da ja inzwischen zur Weltspitze gehört. Da wird er sich sicher auch verbessern, ja, was das betrifft. Schauen wir nochmal auf den Speed-Auftakt. Ja. Irgendwie, ja... Ich tue mir jetzt auch schwer, das Rennen am Freitag, wie soll ich sagen, ernst zu nehmen sogar. Soll ich sogar so deutlich werden? Vincent Griechmeier hat diesen Super-G gewonnen vor Frederik Möller. Raphael Haser auf Platz 3. Es hat kurz noch viel besser für den ÖSV ausgeschaut, aber Erster und Dritter nehme ich gerne mit. Nimmt das ganze Team gerne mit. Generell, ja, Vincent Griechmeier, ja, in der Abfahrt ist er Fünfter geworden. Aber es ist dann, es war natürlich ein zartes Rennen da am Freitag, so viel wie ich da mitbekommen habe. Weiß nicht, ich habe kurz geglaubt, ich habe einen Nebelblick, weil ich so geblendet war durch diese depperte Auslosung, aber es war wirklich nicht so schön dort. Es gab viele Unterbrechungen. Es sind ja auch dann nur 25 Läufer in die Wertung gekommen. Rennen wurde abgebrochen. Ja, auch saubitter, das DSV-Trio, gell? Drei Leute sind vom DSV da am Start gestanden und da stehen sie bis heute. Nein, aber sie sind nicht gezeitet runtergefahren, musste abgebrochen werden. Du hast ja da die Regel, dass die Top 30, also dass 30 Läufer durchs Starthaus gehen müssen, damit das dann zählt im Speed-Bereich. Ja. Was sind deine Beobachtungen jetzt ganz allgemein gefragt? Zu diesen Rennen in Beaver Creek, magst du vielleicht was zum deutschen Team sagen?
Ja, zum deutschen Team gibt es nicht viel zu sagen. Da wird auch diese Saison nichts gehen. Also
was den Speed-Bereich betrifft, ja.
Ja, ist ein früher Zeitpunkt, aber klar kann punktuell mal ein gutes Ergebnis rausspringen, wenn alles zusammenpasst. Aber nee, das deutet jetzt leider nichts drauf hin.
Ja.
Das ist einfach so ein radikaler Umbruch, den man irgendwie nicht kompensieren kann. Das geht dann halt nicht von heute auf morgen. Und Sander, Dresen, Ferstl, alle weg, Baumann noch übrig, aber offenbar auch qua Alter reicht es nicht mehr. Simon Jocher hat so viel gesundheitliche Probleme gehabt. Kommt irgendwie auch nicht rein, aber klar, bei dem würde ich tatsächlich den Faktor Zeit schon noch ihm mitgeben, dass es dann irgendwann, wenn er wirklich mal ein, zwei Jahre gut, gesund durchkommt, dass dann sein Potenzial auch auf die Piste gebracht werden kann, aber ansonsten, nee, passiert da nichts und ich habe da keinerlei Hoffnung auf einen Podestplatz in der Saison. Top-10-Platz wäre, käme einem Podiumsplatz mehr oder weniger gleich. Nee, deutsche Speedherren ist leider, war mal ein Paradestück des Deutschen Skiverbandes vor ein paar Jahren, aber durch viele äußere Umstände und natürlich auch durch die biologische Entwicklung, die der Mensch so mit sich bringt, qua Alter, ist das leider die große Baustelle im Deutschen Skiverband. Dessen sind sich auch alle bewusst und ja, die Hoffnungen sind dann halt noch zu jung mit Felix Rösle und Benno Brandis, die Junioren-Weltmeister im Speed-Bereich, die halt noch unter 20 sind. Das ist zu jung. Und Louis Vogt, der mal eine große Hoffnung war, der es auch immer noch ist, das kann schnell gehen im Skisport, aber auch der hatte immer wieder ein bisschen zu tun und zu kämpfen. Und ja, klar, es ist für die Jungen dann natürlich auch nicht leicht, gell? Du tust dich als junger Fahrer immer leicht, wenn die anderen dir die Ergebnisse abnehmen und die anderen dir den Druck abnehmen, die anderen natürlich auch der Richtwert sind und du als junger Fahrer weißt, wenn ich mich daran orientiere und wenn ich so gut bin, so schnell bin, dann weiß ich, was ich kann. Siehe Franjo von Almen, Marco Odermatt. Als natürlich Beispiel auf dem allerhöchsten Niveau. Aber das kann man natürlich als Referenz dann immer nehmen. Und ja, deswegen, nee, da braucht es nicht viel mehr sagen als der Blick auf die Ergebnislisten. Und dass mich mein Eindruck natürlich auch immer wieder täuscht in den letzten Jahren, weil auch ich bin ja sprunghaft und hab hier geschimpft, wie kann man die Emma Eicher so verheizen. Dann bin ich gefühlt mit dem Autokorso, mit dem Gesamtweltcup durch Rosenheim gefahren und zwei Wochen später denke ich mir wieder, ist es nicht vielleicht zu viel? Aber da ist die Tendenz meiner Meinung nach absolut klar. Und ja, deswegen alle deutschen Skifans, die aber werden das schon selber auch sehen und merken und wissen, da brauchen wir uns keine großen Hoffnungen machen. Schade. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen zu diesem Super-G. Ja. Ich weiß dann echt an so einer Stelle nicht, ob es mir fast am Ende vielleicht sogar lieber ist zu sagen, wir merken, es ist hier ein Rennen so unfassbar schwer umsetzbar. Wir können hier keine fairen Verhältnisse. Das haben auch die Athleten selber. Alex Simonet hat sich bitterböse beschwert, völlig zu Recht auch, dass man dann nicht sagt, statt das Ding durchzudrücken, auf Gewalt, auf Teufel komm raus, dass man dann nicht irgendwann sagt, der Fairness halber und im Sinne des Sports auch zu sagen, es soll nicht sein, wir sind eine Freiluftsportart, wir sind so sensibel, dann lassen wir es. Dann geht es halt leider nicht in die Wertung. Dann hören wir bei Fahrer 16, 17, 18 auf, weil das ist für viele dann natürlich frustrierend und bitter. Und wenn Monet auch sagt, hey, und dann wird die Piste nicht gescheit präpariert und wir haben dann keine Chance mehr, was soll das? Dann, also, ich gönne natürlich Vincent Kriechmeier den Erfolg
hallo,
von Herzen.
Hallo. Den 20. Weltcupsieg eines Vincent Kriechmeier machst du mir hier sicher nicht madig. Ja?
Ja, aber ich sage ja, ich gönne es ihm von Herzen, Ich weiß nicht, ob an so einer Stelle es nicht einfach sinnvoller wäre, im Sinne des Fairplay und des Sports zu sagen, nee, wir hören auf, wir brechen an der Stelle ab, weil am Ende zählen nackte Ergebnisse. Es geht für die Leute um Olympia-Qualifikationen, es geht um Geld, es geht um Sponsoren, es geht um Startnummern, es geht um Kaderplätze und dann fließen so Dinge mit ein. Das stört mich und mich hat das wirklich gestört an dem Wochenende.
Ja, na sicher, verständlich. Es war nicht schön anzusehen und ich verstehe es. Ich verstehe es sehr gut. Ja. Na, ich glaube, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich wollte jetzt noch irgendwie, es ist natürlich schwierig jetzt, gell, diese Ergebnisse auch einzuordnen. Marco Odermatt auch im Super-G der beste Schweizer auf Platz 5. Generell sind dann noch, haben die Schweizer, ja okay, Franjo von Almen ist Vierter geworden in der Abfahrt. Im Super-G hast dann Stefan Rogentin noch in den Top 10. In der Abfahrt hat er das auch geschafft und Alex Simonet auch. Es ist noch nicht diese Wucht, diese absolute Dominanz des Schweizer Teams, die einen da im Skiweltcup fast erdrückt. Das ist ganz klar. Es ist ein Marco Odermatt ganz vorne und sonst, ja, sicher gut von Almen. Der hat es in Copper Mountain auch nicht so leicht erwischt. Da sieht man schon, der ist wieder da.
Ja, der Sturz ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen im Super-G. Also das war ja ein wesentlicher Faktor, warum es zu der Unterbrechung dann auch kam. Es ist wohl nur eine Prellung am Schienbein. So, ja. Immer langsam, lieber Tobias. Das sah echt auch wild aus, gell? Da hatte ich im ersten Moment schon Befürchtungen, dass da mehr kaputt sein könnte. Was mir schon bei ihm aufgefallen ist, er ist die Abfahrt ein bisschen ruhiger und kontrollierter gefahren. Also von Almen, das war vor allen Dingen Kopper auch zu sehen, der neigt schon ein bisschen zum Harakiri. Und dass er die Dinge vielleicht erzwingen will. Das ist schon auch dieser ersten Saison geschuldet, die phänomenal war. Also was heißt die erste Saison, aber diese richtige Breakthrough-Season, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und da kommt wieder dieser Faktor Odermatt ins Spiel. Was ich vorhin gesagt habe, es hat den von Almen stärker gemacht, gegen Odermatt zu fahren, zu wissen, okay, an dem orientiere ich mich, ich kann ohne Druck hier im Endeffekt Ski fahren. Und das Potenzial haben wir alle gesehen letztes Jahr. Und jetzt ist vielleicht eine Saison da, es wurde im Sommer geredet, der von Almen, eine Wahnsinnsvorbereitung. Da wurden so Leistungstests vom APC, von diesem Red Bull Athlete Performance Center, wurden geleakt. Klingt jetzt ein bisschen zu viel. Die Ergebnisse sind nicht öffentlich, aber es wurde verlautbart, boah, die Werte von Almen, krass, besser als Odermatt. Dann fängt es irgendwann natürlich auch an im Kopf. So, bin ich Franjo von Almen denn jetzt schon besser als Marco Odermatt? Oder bin ich es nicht, aber ich will es erzwingen? Und wenn er dann in dieses Harakiri, wenn er es erzwingen will, das tut ihm,
das
ist mein Gefühl,
nicht gut gehen,
so sind
ja.
meine Eindrücke, tut ihm das nicht gut.
Mhm.
Und ich fand die Abfahrt kontrollierter von ihm und schon steht auch ein besseres Resultat da. Das zeigt aber auf der anderen Seite wieder, was der Odermatt einfach für ein Hund ist. Der sagt dann, aha, Moment mal, Kollege von Almen, Ich mag dich, ja, die mögen sich ja, das ist ja alles gut. Aber, Burschi, so schnell geht's nicht, mein Freund. Und dass Odermatt jetzt sagt, okay, komm, dann zeig, ob du wirklich besser bist. Und das ist er nicht. Das ist er nicht. Und das wird auch in 5 Jahren nicht sein, weil Odermatt einfach Odermatt ist. Und wir sehen hier einen der besten aller Zeiten. Bin kein Fan von diesem Goat und diesem ganzen Gequatsche, aber ja, spricht für sich. Odermatt spricht für sich.
Ja.
Und das ist schon was, was mir auch aufgefallen ist. Und ich bin gespannt, wie von Almen da, ob ihm der Sturz vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Augen öffnet. Vielleicht mal wieder dahin zurückzugehen, wo ich herkomme, nämlich einen Step unter Odermatt und darauf aufbauen, um dann im Endeffekt auch Odermatt wieder schlagen zu können. Weil wenn er das erzwingen will, dann endet das A in der Ergebnisliste nicht gut und B ist es natürlich auch gefährlich, wie wir gesehen haben. Wobei bei solchen Bedingungen und Stürze und so passieren immer, aber ja, das ist mein Take so zu diesem Bereich, weil ich es irgendwie schon auffällig finde.
Gefällt mir die These, ja, absolut. Deutlich besser, mit einem deutlich besseren Gefühl fährt natürlich der ÖSV da heim, was die Speedrennen betrifft. Die werden natürlich dann ein großes Interesse gehabt haben daran, dass dieses Rennen gewertet wird. Ja. Vincent Kriechmeier, ja, der hat natürlich auch gesagt, stellt sich hin und sagt, ja, mir wäre es auch anders lieber, mir wäre es auch lieber, ich hätte bei Sonnenschein gewonnen und bei fairen oder ja gleichmäßigeren Verhältnissen als diesen Neuschnee. Also der weiß das natürlich gut einzuschätzen. Raphael Haser hat einen guten Grundspeed, ja, fährt da auf Platz 3 im Super-G. Im Riesenslalom hat er auch wirklich gute Ansätze gehabt, hätte im zweiten Durchgang einen Riesensprung machen können, wenn er nicht dann Fehler im letzten Sektor einbaut. Aber mir ist es lieber so, als du verlierst gleichmäßig und landest dann dort auf den Plätzen jenseits der Spitzenplatzierungen als andersrum. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und Stefan Eichberger, ja, zwei Top-10-Ergebnisse, vor allem nach der Abfahrt hat sich der ziemlich gefreut. ist dann auch angesprochen worden im ORF. Mit der Startnummer 20 auf Platz 7 gefahren. Im Super-G ist es ein 6. Platz geworden. Auch das gefällt mir gut. Und auch ein Stefan Babinski macht auf mich einen, ich würde sagen, einen gefährlicheren Eindruck als im vergangenen Winter, wo ich ihm dann irgendwie am Schluss schon nicht mehr wirklich zutraut habe. Ja, jetzt kommt der Stefan Babinski. Ob der da vorne reinfährt, war ich glaube nicht dran. Jetzt schaue ich da wieder ein bisschen gespannt dahin, muss ich sagen, als das noch im vergangenen Winter war. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, auch hier ja. Teamdynamik, gell? Auch hier Druck, Ergebnisdruck, Mannschaft steht unter Druck. Mhm. Und wenn die Ergebnisse passen und stimmen und du auch einfach Leute hast, die vorne weggehen und die in Form sind, die auch innerhalb des Teams natürlich ein Standing haben, was Kriechmeier ja schon hatte, was sich Raphael Haser jetzt erarbeitet hat, auch durch den WM-Titel, ändert sich natürlich auch so ein Team und so eine Struktur. Und dann läuft es auch im Super-G mit Brennsteiner. Und du hast schon ein Podest von Marco Schwarz gehabt. Und die sind auch immer Zusammenhalt unterwegs. So. Und das ist der österreichische Skiverband. Und das, was ich ja angesprochen hatte bei den deutschen Herren, wo es dann irgendwann auch heißt, Leute, wenn die Ergebnisse kommen, für was stellen wir denn zusätzliche Trainer? Für was stellen wir Physiotherapeuten? Für was gibt's zusätzliche Techniker und Materialtests? Das ist dann wie in, wenn du in einer Firma arbeitest, wo du merkst, es läuft nicht und vielleicht gehen hier auf Strecke irgendwann gehen die Lichter aus. Da gehst du morgens auch mit einem anderen Grundgefühl ins Büro, als wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du merkst, so, ey, läuft gut und hier haben wir wieder was und da geht es jetzt aufwärts, dann nimmt das andere auch mit. Und das ist gerade so eine Entwicklung, die sich dann auch in den Ergebnislisten bemerkbar macht. Und Startnummern, Rennen hin oder her, du musst es dann auch nutzen. Also nur weil das, weil es heißt, ah, okay, du kommst vor dieser langen Pause und hast da einen Vorteil, wenn du nicht gut Ski fährst, nutzt dir das trotzdem nichts. Und das ist schon was, was jetzt natürlich entstehen kann. Und wir haben vorhin noch über Biathlon kurz gequatscht und da habe ich dir auch gesagt, so eine Lisa Hauser gewinnt jetzt wieder, das kann alle anderen mitnehmen. Und hier entsteht so eine Art Entwicklung, ist zumindest mein Eindruck von außen.
Ja, hoffentlich. Ne? Ich bin wirklich guter Dinge und wie umso besser, dass das in einer Olympiasaison so gut losgeht. Es war generell ein sehr erfolgreiches Wochenende für im Wintersport für österreichische Athletinnen und Athleten. Eben ein Sieg im Biathlon, ein Sieg im Rodeln. Nur die Skispringer lassen aus. Ausgerechnet die im vergangenen Winter so ein bisschen für Erfolge gesorgt haben, die lassen gerade ein bisschen aus, aber es ist sehr cool. Nordische Kombination, eine Premierensiegerin. Na, es ist.
Soll ich
Spaß.
Kurz gehen für eine Stunde? Du redest dann weiter und ich komme dann einfach zurück. Machen wir es so.
Na, bitte bleib da, weil was ich noch erwähnen wollte von diesen Speedrennen, es ist schon wieder komplett normal, dass der Kilde da dazugehört. Es ist Wahnsinn, ja. Irgendwie selbstverständlich. Ja, der wird der Elfter in der Abfahrt. Und ich habe mir jetzt nochmal die Startzeit auch angeschaut. Auch da ist er Elfter. Ja? Und wir wissen ja, Beaver Creek, du tauchst da etliche Male an und dann stellst die Ski flach. dass er da so gut mithalten kann beim Start. Es ist wirklich beeindruckend. Es ist cool. Ja, im Super-G, da hat er dann abgeschwungen. Gell? Da ist es ihm irgendwann auch zu brenzlig geworden. Gerade nach so einer Verletzung, gerade nach so einer langen Pause, dann bei diesen Bedingungen ein Rennen fahren zu müssen, ich stelle mir Einfacheres vor. Aber it's okay, würde ich sagen. Ein elfter Platz schon in der Abfahrt, das schaut gut aus. Ja? Und warum sollte diese Kurve da nicht weiter nach oben zeigen im Verlauf des Winters? Wir haben dann ein Großereignis, das wäre natürlich eine absolute Hollywood-Story, wenn er da wirklich in Italien dann unter den fünf Ringen was reißen sollte.
Ja, er hat ja schon gewonnen, dadurch, dass er wieder am Start steht.
Ja, stimmt.
Er fährt um keine Kugel, um keine kleine, um keine große Kugel. Und wenn du dann ein Rennen abschwingst, weil du dich nicht fühlst, dann ist das völlig legitim. Der wird auch nicht an eine Olympiamedaille denken. Es geht darum, dass er wieder Skifahren kann. Und ja, dass es wirklich auf hohem Niveau auch geht. Und deswegen cool, gute Geschichte. Und ja, er ist natürlich auch einer, der mit Vorgeschichten kommt und der auch reif genug ist und vernünftig genug ist, da dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt hier nicht ans Limit. Das ist aber halt die Gefahr dann bei Jüngeren, die es noch nicht so einschätzen können. Deswegen, ja, schön, ihn wieder zu sehen. Und ja, so schnell ist man einfach wieder zurück, gell? Ohne dass man jetzt noch groß drüber spricht. Ich habe keine Kilde-Artikel gelesen diese Woche. Nach dem Comeback war das in aller Munde omnipräsent und jetzt so schnell ist im Sport halt da die Normalität auch wieder da.
Voll. Ja. Absolut. Um das Thema Beaver Creek abzuschließen, würde ich gerne um deine Einschätzung, was das DSV-Team betrifft, beim Riesenslalom bitten. Wir haben da eine Disqualifikation. Wir haben da einen wahnsinnsersten Durchgang vom Herrn Graz, den er nicht verwandeln kann. Das hätte besser ausgehen können.
Ja, die Millimeter der Nation bei Alex Schmid. Ja. Ganz einfach. Die zulässige Regel war einfach knapp überschritten. So, die Bindung war zu hoch.
Mhm.
Und zwar um 2 Millimeter. Und die Regel ist, dass von der Kante, also von der Auflage des Skis auf dem Schnee bis zum Beginn des Schuhs maximal 55 Millimeter sein dürfen. Und es waren 57. Und das wurde vermessen nach dem ersten Lauf. Und dann wurde Alex Schmid entsprechend disqualifiziert. Ja, ist bitter. Das ist natürlich jetzt, also von Betrug und so weiter sind wir hier natürlich weit entfernt. Alle gehen ans Limit, alle tarieren natürlich aus. Und wenn es dann im Endeffekt um 2 Millimeter geht, ja, Da würde ich jetzt nicht sagen, oh, der wollte sich da einen Vorteil erschleichen oder sowas in die Richtung. Nee, ich glaube, da müssen wir an der Stelle nicht drüber sprechen. Und deswegen, boah, ist bitter, ist dumm gelaufen, aber ist wie es ist. Und boah, ärgerlich. Gut. Fabian Graz, geile Ausgangsposition gehabt, gell? Platz 7 ist für ihn echt ein Meilenstein gewesen. Und echt schade, dass er das Ding nicht runterbringt. Aber auch er wird mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, weil damals Siebter zu sein und überhaupt diese Ausgangslage zu verwenden, sich erarbeitet zu haben, das ist gerade für ihn natürlich ein Quantensprung, weil man eben im Riesenslalom jetzt viel über Grammel und Schmid natürlich gesprochen hat. Und er da so mit Stockinger so ein bisschen immer mitgeschwommen ist. Aber das zeigt, dass in dem Team schon Potenzial drinnen steckt. Ja, bei Anton Grammel, vielleicht war es alles ein bisschen viel und vielleicht muss man auch mal schauen, in welche Richtung es geht. Da war ja immer die Aussage, der hat so extrem geackert und gearbeitet im Sommer. Das kann dann punktuell vielleicht auch ein Stück zu viel gewesen sein. Unsere Lieblingsmuskelmassenthematik mal angesprochen. Aber ja, der ist da jetzt nicht in der krassen Form, in der er schon mal war, aber hey, es ist alles noch zu früh und es sind extreme Be Bedingungen gewesen und es geht jetzt dann nach Europa. Das sortiert sich das Feld ja immer noch mal neu ein und auch ein Anton Grammel fährt nicht um eine kleine Kugel mit. Die Olympianorm, die Liqui-Moly-Olympianorm, der wird bei Olympia fahren. Da braucht man nicht drüber sprechen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und deswegen denke ich, kann er sich sammeln und kann sich jetzt in Europa auf die großen Highlights dann im Endeffekt auch vorbereiten und hinarbeiten. Und deswegen war es umso cooler, dass du mit Graz wieder jemanden hast. Schmid disqualifiziert, Grammel kriegt es nicht runter. Und dann hast du trotzdem wieder einen. Also so schlecht die Situation im Speed ausschaut, schaut es im Riesenslalom-Team der Herren dann verhältnismäßig gut aus. Ja. Mich hat gewundert, dass Linus Strasser da mitfährt. Der hat ja eigentlich gesagt, ja, Riesenslalom, nur wenn es geht. Ich glaube, der testet einfach
Stimmt eigentlich,
Material.
ja.
Der testet. Ja.
Ach so, der
Testen,
wird dann
testen,
dort
testen.
trainieren, ja. Ja.
Mal
Ja, stimmt eigentlich.
Training unter
Interessante
Wettkampfbedingungen, ja,
Entscheidung, ja. Ja,
einfach.
ja. Ja, um vielleicht das Thema Beaver Creek dann abzuschließen, dieser wirklich schlimme Sturz vom Rock Arschno, dem Slowenen, in der Abfahrt noch, der ist mit einem Kreuzbandriss, ich will jetzt nicht glimpflich ausgegangen sagen, aber ich habe in dem Moment, wo es passiert ist, noch schlimmere Befürchtungen gehabt. Die Saison ist zu Ende für ihn, aber es dürfte ihm diesen, ja, den Umständen entsprechend okay gehen, was wirklich dann eine gute Nachricht wäre. Juniorenweltmeister ist er geworden, gutes Talent in diesem Team. Und ja, der Umgang mit diesem Sturz im ORF, ich weiß nicht, das war ungeschickt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ob du im ORF geschaut hast. Nein, hast nicht. Ja, die waren quasi schon weg vom Rennen, schalten dann nochmal kurz hin, um diese Wiederholung zu zeigen. Ja, es war irgendwie, naja, nicht ideal. Auf der anderen Seite, wenn du das nicht zeigst, fragt sich jeder, warum zeigst du das nicht, aber. Naja, und dann aber am Tag drauf haben es den nochmal gezeigt. Das war ganz schräg. Es ging eigentlich schon nur noch um die WM-Auslosung. Wir schalten kurz nach Beaver Creek und dann Aufsager ganz, ganz kurz und dann zeigen sie aber diesen Sturz vom Vortag nochmal. Naja, war irgendwie nicht so cool. Aber ja. Gut, ich würde gern, die Zeit ist schon fortgeschritten, ich würde gern nach Kanada schauen, nach Mont-Tremblant. Wir hatten zwei Riesenslaloms dort. Ja, diese Doppelweltcups, ich tue mir nicht so leicht mit denen. Aber für mich die Geschichte ist dann doch, ich habe natürlich die rot-weiß-rote Brille auf, aber die Geschichte ist schon, dass Julia Scheib am Samstag ausscheidet und dann schauen sehr viele Leute drauf, vor allem aus Österreich, wie geht es jetzt damit um? gut, in Sölden gewonnen, dann ein Ausfall jetzt. Wie reagiert sie da drauf? Und sie reagiert sehr gut drauf, indem sie am Sonntag einfach dieses Rennen gewinnt. Es war richtig gute Reaktion, ja. Ich finde, das war beeindruckend. Ich weiß gar, also Robinson macht dann im zweiten Durchgang diesen Fehler. Sie hat zur Halbzeit geführt. Sie macht diesen Fehler und fällt zurück. Ich behaupte ja sogar, dass es diesen Fehler gar nicht gebraucht hätte, dass Scheib da vorbeigeht. Wurscht, es ist Theorie. Wir werden das auch nie erfahren. Vielleicht kann man auch sagen in dem Fall, dass die Julia Scheib so gut Ski fährt, dass sie auch ihre Gegnerin in einen Fehler hineinzwingt. Ja? Dass Robinson wirklich alles geben muss. Es ist bei weitem nicht mehr so, dass wir da von einer Situation aus dem vergangenen Winter reden, wo Robinson mit Brignone ja zum Teil schon in einer eigenen Liga gefahren ist und sonst da niemand mitgehen hat können. Julia Scheib hat sie da Vollgas vorne reingefahren, ist da absolut an der absoluten Spitze dabei und feiert da am Sonntag diesen Sieg. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dieses Rennen in Mont-Tremblant, es dürfte relativ flach dahin gehen, aber trotzdem ist das Tempo so hoch. Es ist trotzdem ja recht interessant. Es ist nicht so leicht zu fahren, wie es vielleicht das Gelände vermuten lassen würde, weil doch immer wieder geschickte Wellen da eingebaut sind in diesen Kurs, dass es dann doch richtig coole Rennen auch sind, finde ich. Und das ist irgendwie für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist für mich die Geschichte des Wochenendes, dieses Comeback von der Julia Scheib von Samstag auf Sonntag, Robinson dann Dritte geworden am Sonntag, Sarah Hector war da dazwischen und das Ergebnis, die Top 3 am Samstag, Robinson vor Srinka Jutic und vor der Valerie Grenier. Ich glaube, das war ihr erster Podestplatz seit der schweren Verletzung und das daheim, das war auch ein sehr cooler emotionaler Moment. Was ist dir aufgefallen an diesen zwei Rennen in Mont-Tremblant?
Ja, das Setup ist natürlich geil. Du fährst gefühlt in die Innenstadt rein. Also wie dieser Hang gelegen ist, ist schon echt cool. Also oft sind Skigebiete ja ein bisschen abseits, aber da bist du ja quasi mittendrin und Valérie Grenier ist dort auch aufgewachsen und kennt diesen Berg wie ihre Westentasche. Dass sie da aufs Podium fährt, geile Geschichte, richtig cool. Hat mir gut gefallen. Srinka Ljutic, ganz wichtiges Ergebnis. Da hat man ja noch letzte Woche, was heißt wir, ich hatte gesagt, den Saisonstart, hat man sich sicher anders vorgestellt, dass jetzt hier auch der Stockerlplatz steht, den sie mit dem siebten Platz dann im zweiten Rennen nicht so ganz bestätigen konnte, aber auch das schon eine coole Geschichte. Ich hatte auch gesagt, boah, mit der Schweiz im Riesenslalom, da wird's schwer. Hey, Camille Rast, wow, zwei vierte Plätze, richtig gut. Das ist die neue Hoffnungsträgerin. Im Riesenslalom bei den Damen, bei den Frauen, wenn da die Hüfte hält, boah, geht echt einiges. Also das sind sehr gute, konstante Ergebnisse. Und ja, aus deutscher Sicht Personal Best Emma Eicher im ersten Riesenslalom, den wir gesehen haben, mit Platz 12. Also auch da eine deutliche Steigerung. Und da ist bei Lena Dürr nicht so ganz reingegangen mit Platz 21. Aber, und das hat mich wieder extrem gefreut, dass man nicht denkt, so, vielleicht waren das irgendwie so Ausreißer nach oben, dass sie dann wieder einen 10. Platz nachlegt am nächsten Tag. Und Emma Eicher schafft die Qualifikationszeit nicht. Also es bleibt bei Emma volatil, aber Emma hat Spaß am Skifahren und es geht mal gut und es geht mal nicht so gut. Aber dass da auch mal ein 12. Platz steht, auch für die Startnummer gut, ist dann in Summe in Ordnung. Fabiana Durigo tut und macht ganz offene, nette Erscheinungen, hat mich... Oh, und sie struggelt und es reicht halt vom Niveau, das wird sie mir verzeihen, nicht, aber dass sie endlich mal in die Punkte fährt. Die Freundin von Raphael Haase, also Lukas, auch für dich eine schöne Geschichte. Das hat mich wirklich für sie gefreut und damit bleibt sie dann hoffentlich auch in der Mannschaft, weil irgendwann, wenn du immer ausscheidest, bist du natürlich auch mal draußen. Das geht dann relativ schnell. Und ja, deswegen war jetzt kein überragendes Ergebnis der deutschen Damen, aber in Summe wieder solide und man ist da trotzdem noch mit dabei und es kann dann immer alles schnell gehen. Und wenn du mal Zehnter und Zwölfter wirst, dann ist es doch eine feine Geschichte. Und ich verteile jetzt schon meinen Felix der Woche und zwar Personal Best im Weltcup. Ich habe ja vorhin schon über Ski Italia gesprochen. Lara Della Meyer hat mir sehr gut gefallen. Zweimal neunter Platz, erste Top-10-Ergebnisse überhaupt im Weltcup und das freut mich für die italienischen Damen, die ach so gebeutelt sind, was mir echt in der Skiseele immer noch wehtut, freut mich das wahnsinnig und glaube diesen Gedanken Sofia Goggia Gesamtweltcup, weiß ich nicht, da können wir uns vielleicht von verabschieden, obwohl das ein sehr solides, ordentliches Wochenende war mit den Plätzen 8 und 11. Aber das zeigt auch, wie gut Lara Della Meyer gefahren ist. Und sie soll von mir den Preis stellvertretend für Ski Italia bekommen. Das, ja, sind meine Gedanken, die ich noch dazu hatte.
Ja,
Ja.
meine sind, dass wenn die Julia Scheib nicht das Ziel sieht, dass es dann deutlich trauriger ausschaut, dass da natürlich noch nichts Weltbewegendes passiert ist. Steffi Brunner, Platz 11, da erwarte ich sie mit einer absoluten Regelmäßigkeit. Das zeigt sie uns nicht. Im zweiten Rennen zwei Punkte gemacht, aber 20. zum Beispiel. Ja, das ist quasi, ist sie die Nummer 2 in diesem Team oder ist es Katharina Liensberger, die 14. wird am Sonntag? Also über solche Ergebnisse sprechen wir hier. Es sind dann doch einige rot-weiß-rote Flaggen zu sehen, wenn man sich die Ergebnisliste oder die Startliste von solchen zweiten Durchgängen anschaut. Aber das meiste landet jenseits hinter Platz 15, ja. Und da ist echt nur die Julia Scheib das Zugpferd. Vielleicht, wir haben das schon besprochen hier in dieser Folge, war es schon Thema. Vielleicht entsteht eine Sogwirkung, vielleicht kann man sich orientieren, vielleicht springt ein bisschen von dem Mojo, das die Julia Scheib aktuell hat, über auf die Teamkolleginnen. Ich würde es mir wünschen persönlich, aber es dauert noch ein bisschen. Viktoria Bürgler ist eine Läuferin, die zum ersten Mal in ihrer Karriere Weltcup-Punkte geholt hat. Am Sonntag ist sie 25. geworden. Ich finde sie eine sehr sympathische Athletin. Ich habe die getroffen vor der Saison, weil sie denselben Kopfsponsor hat wie der Marco Schwarz, um den hier auch nochmal zu erwähnen. Genau. Mein Felix der Woche. Der geht auch an den ÖSV und zwar an den Stefan Brennsteiner, der im ersten Durchgang ganz früh schon den Stock verliert, weil er einhakelt mit seiner Hand und dann zwei Drittel des Laufs nur mit einem Stock bestreitet, trotzdem Sechster wird, richtig cool. Und dann sich noch im zweiten Durchgang auf Platz 4 verbessert. Tobias, du bist ja auch ein Formel-1-Fan. Es gibt ja bei der Formel 1 so ein bisschen den Terminus eines Lucky Drivers. Das ist einer, der immer, wenn irgendwas Komisches passiert auf der Strecke, wenn es mal regnet, wenn es ein Safety Car zur unguten zu einer plötzlichen Phase gibt, der dann immer wieder profitiert. Und ich finde, Stefan Brennsteiner ist sowas wie ein Unlucky Driver im Skiweltcup. Irgendwie ist er immer für solche Geschichten gut. Aber hey, dass der Vierte wird mit, wie gesagt, einem Lauf, wo er zu zwei Drittel nur mit einem Stock fährt, es gab schon deutlich schlechtere Tage, finde ich. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und ja, er muss jetzt muss ich schnell nachschauen, um das genau. Er führt gemeinsam mit Marco Odermatt im Riesenslalom-Weltcup. Die teilen sich da also dann das rote Trikot. Ja, die Julia Scheib hat ihr es leider abgeben müssen, aber da reden wir jetzt von 12 Punkten Abstand. Da ist die Alice Robinson aktuell in Rot. Und weil du einen Gesamtweltcup angesprochen hast, ja, die Michaela Schifflin hat jetzt so circa 150 Punkte Vorsprung auf die Lara Colturi, die dem Wochenende, ich würde mal sagen, ja, unauffällig, aber irgendwie beide, ja. Wir haben sie jetzt beide bis jetzt nicht erwähnt, nicht genannt, ja. Es ist noch, ja, es ist keine, die da ganz regelmäßig vorne mitfährt. Und wenn du sagst, Gotcha, schreibst du so ein bisschen schon ab. Ich freue mich jetzt sehr, dass die Frauen endlich einmal mit dem Speed loslegen können, ja. Da haben wir jetzt am kommenden Wochenende die ersten Rennen und vielleicht ist das auch schon Ein guter Hinweis, ein gutes Stichwort, dass wir aufs kommende Wochenende schauen, Tobias, vielleicht auch, dass du uns das Programm vorstellst. Die Frauen sind in St. Moritz und die Männer fahren in Val d'Isère.
Ja, und den Take mit der Gotcha kann ich an dem vielleicht in der nächsten Folge wieder zurückdrehen. Also wenn sie da
kübeln, jetzt, genau.
Ja, wenn sie da jetzt extrem gut fährt, das, also perspektivlos ist es nicht, aber ich glaube, für einen Gesamtweltcup reichen die Riesenslalom-Ergebnisse ja, ja. nicht. Wobei der Gesamtweltcup bei den Frauen in diesem Jahr.
Eben, gell?
Ja, der ist komplett offen. Ja, dadurch, dass gut Berami raus ist, Brignoni raus ist und die Schiffrin perspektivisch nur Riesenslalom.
Ich habe es jetzt nicht am Zettel, ob sie da am Sonntag diesen Super-G fährt. Ja.
Na, ich glaube nicht. Also, sie hatte ja das eigentlich erstmal ausgeschlossen. Mhm. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Und,
ja.
Deswegen, klar, könnte es extrem spannend werden. Aber jetzt schauen wir uns doch erst den Speed-Auftakt an. 10.15 Uhr, Abfahrt am Freitag, Abfahrt Samstag 10.45 Uhr und Super-G am Sonntag 10.45 Uhr bei den Damen. Corinne Sutter, also die Schweizerinnen haben echt, also da läuft es auch jetzt wirklich. Es ist jetzt nicht die dramatischste Verletzung, aber sie ist auch erst mal draußen. Da geht es so ein bisschen dahin. Ja, mal schauen, wer und wie und ob man das abfangen kann. Aber sie sind da auch nicht mit dem Glück gesegnet. Gell? Dann haben wir bei den Herren ein Technikerwochenende, Riesenslalom, Slalom in Val d'Isère. 9.30 Uhr, 13 Uhr. Jetzt habe ich es. 9.30 Uhr, 13 Uhr. Am Samstag Riesenslalom, Sonntag das Slalom und dann sehen wir die Tomatenschlacht in Frankreich. Geht's wieder los. Das Slalom, da ist er wieder. Naja, schauen wir mal, wo diesmal der Time-Cut liegt bei, keine Ahnung, vier Zehntel oder so. Da fliegst du raus aus dem ersten Durchgang.
Ja gut, auf dem Hang.
Na, da nicht, bei den Bedingungen.
Doch ein Biest, ja,
genau. Ja, aber ihr wisst, was ich meine.
Voll.
Sobald ich Slalom lese, da...
Da geht das Herz auf, sehr gut.
Ja, sicher.
Ja, das schauen wir uns mit Genuss an und dann nächste Woche werden wir uns wieder dazu melden und unseren Senf dazugeben. Danke vielmals fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche. Servus.